Nur in Dosen.
Nur in Dosen.
Ja.
Nicht Red Bull.
Nee, also, oh
Wegen
Gott.
Dosen.
Ja, ich hab's verstanden. Ganz schlimm, ja.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Behind Board Games. Und zwar unser kleines, süßes, schnuckliges Weihnachtsspecial. Und ihr wundert euch vielleicht, dass ihr meine Stimme hört. Das heißt nicht, dass ihr auf Christians Stimme verzichten dürft. Nur der ist heute ein bisschen im Hintergrund. Der weiß nämlich gar nicht, was ihn heute erwartet. Christian, wie geht's dir?
Leider bin ich auch noch ein bisschen krank. Deswegen ist meine Stimme genauso wie in der letzten Folge ein bisschen angeschlagen. Aber ansonsten, ja. Was wird? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das sagt man heute offenbar so.
Also mein Vater hat immer gesagt, wer nichts wird, wird Landwirt und wer gar nichts wird, wird. Nee, andersrum. Wer gar nichts wird, wird Wirt und wer gar nichts wird, wird Landwirt. So. Ja, mit einem Witz starten. Die Menschen sind hier jetzt in Feierlaune. Weihnachten steht quasi vor der Tür. Aber ich habe vorher noch einen Wunsch von dir vernommen. Du möchtest nämlich, bevor wir mit dem ganzen geselligen Weihnachtsbimbam anfangen, noch was erzählen. Nämlich, du warst nach mir, nachdem ich aus Stuttgart weg war, nochmal auf einer Messe. Du hast dir quasi eine Woche nach Stuttgart nochmal Stuttgart gegeben. Du warst nämlich auf der Comic-Con. Möchtest du ein bisschen berichten?
Ja, doch, also so 2, 3 Minuten. Genau, ich war, also grundsätzlich sind manchmal sind das halt dann erstmal so ein bisschen finanzielle Gründe und dann macht man halt, also einfach, weil das ist halt mein Einkommen ist, muss ich mir quasi irgendwie zusammenkratzen im Moment mit der Masterarbeit. Und dann ist das halt Spiele erklären, was halt auch mein liebster Job ist. Und ich hatte ein echt gutes Wochenende. Es waren 2 Tage. Die Comic-Con in Stuttgart ist die größte Comic-Con in Deutschland. Es gibt sonst noch irgendwie diese German Comic-Con, die wechselt ihren Standort immer mal wieder. Und die Stuttgart Comic Con, weiß nicht, da waren jetzt 50, 60.000 Leute vielleicht über 3 Hallen und ich habe für Asmodee Star Wars Unlimited erklärt. Und erstmal muss ich sagen, Star Wars Unlimited ist, würde ich jetzt mal sagen, ich habe so ein Starter-Set dann auch dafür bekommen, noch zusätzlich. Ist ein solides Trading Card Game. Ich finde Altered, ehrlich gesagt, deutlich besser, was auch bei Asmodee erschienen ist, interessanterweise. Leider hatten sie keinen Altered-Stand. Aber es war cool an dem Wochenende, weil wir hatten zwar eine schlechte Standposition, so ganz hinten in der Ecke in der Halle, in der Galactic Cantina, so hieß die Area. Aber man hat halt echt gemerkt, wie viele Leute da dabei sind, denen man das Spiel erklärt, die, ja, ja, vielleicht mal irgendwann Trading Card gespielt haben, Trading Card Game, Pokémon oder Magic, wenn überhaupt, aber ansonsten auch gar keine Spieler, Spielerinnen sind. Das fand ich cool. Also das, keine Frage, das kann auch mal zehrend sein, so am 4. Tag von Stuttgart. Musst du immer gucken, weil du halt sehr viel Geduld haben musst. Aber in dem Falle, also die Stuttgarter Spielemesse davor, muss ich sagen, fand ich es echt cool. Ich hatte echt tolle Kollegen. Da war die Maya von Asmodee, eine super liebe, nette Person, die das auch super gut im Griff hatte. Und dann waren da noch meine beiden Kollegen Matthias und Jan, wie ich festgestellt habe, auch wirklich seit Ewigkeiten in der Branche irgendwie drin. Der Jan ist irgendwie vor 13 Jahren, hat er angefangen, für Asmodee zu erklären. Das finde ich richtig krass. Ich hätte nicht mal gewusst, dass es Asmodee vor 13 Jahren schon gab, wenn ich ehrlich bin. Super sympathische Leute und das macht halt 80% aus. Und auch die Cosplays waren mega gut. Also wir waren ja schon auf der Polaris gemeinsam, wo es tolle Cosplays gab. Jetzt würde ich sagen, auf der Comic-Con ist quasi im Durchschnitt noch mal eine Stufe drüber, weil die halt noch dedizierter dafür da ist, so Cosplays auch zu zeigen. Also ich hatte wieder erwarten, und da muss ich sagen, nur deswegen, weil es halt sehr lange Tage waren, sehr, sehr lange Tage, hatte ich ein extrem gutes Wochenende und kann deswegen, also ich weiß nicht, ich könnte, glaube ich, wenn ihr spielt, würde ich euch jetzt nicht sagen, hey, geht auf die Comic-Con, das lohnt sich. Es gibt Trading Card Games, es gab in der anderen Halle noch Disney Lorcana und Magic, da konnte man tauschen und spielen. Du konntest irgendeinem super harten Pro beim Magic spielen zugucken, das auch live gestreamt wurde und so. Halt Trading Card Games, ansonsten ist das so Nerd-Stuff und was man sich vorstellt. Es gab weirden Kram wie eine Ab 18 Area, die so komplett verhüllt war. Die war mitten in der Halle und war komplett schwarz verhüllt. Da war eine Schlange bis zum Geht nicht mehr davor. Ich war nicht drin. Ich hatte dafür natürlich auch keine Zeit in meiner kurzen Mittagspause. Aber ja, das war die jährliche Comic-Con in Stuttgart. Wenn ihr euch für so Nerd-Kram interessiert und vielleicht auch so Cosplays macht oder einfach gerne guckt, Die ist zwar nicht ganz günstig, Tagesticket kostet 42 Euro. Aber ja, war irgendwie ganz cool. So, das sind so Nebeneffekte, wenn man auf so Messen arbeitet, dass man das mit aufsaugt auch ein bisschen.
Hast du auch Stars gesehen?
Ich habe, ja, also das ist so ein bisschen die C-D-Riege. Also es ist witzig, weil auf so, wer es nicht weiß, auf so Comic-Cons, die gibt es ja viel weltweit. Das ist keine eingetragene Marke, das kann man einfach sich so nennen. Und die San Diego Comic-Con ist sicherlich die bekannteste, die das angefangen hat. Da gibt es echte Hollywood-Stars dann, die da kommen für Marvel-Filme, DC-Filme und so. Naja, und in Deutschland kommt halt irgendwie, also mit Verlaub, die Motion-Capturing-Synchron-Leute von Baldur's Gate 3. Oder ja, es waren ein paar dabei, die man, es kam von Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D. kam mir fällt der Name nicht ein, Coulson, also Agent Coulson, oder so
heißt er, glaube ich. Agent Coulson.
Agent Coulson, der von S.H.I.E.L.D., der, naja, der Chef-Agent irgendwie, der, genau, der war, der Schauspieler war da, und dann waren wir halt auch genau in der Halle, wo zwischendrin so Tische aufgebaut waren, so Standard Volkshochschultische, und da saßen die dann halt, und davor waren halt so Absperrungen, und dann waren halt Schlangen, die waren halt mal länger, mal weniger lang. Es tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil dann sind halt da welche dabei, wo halt kein Arsch steht, und du musst für diese Autogramme ja bezahlen, du musst ja vorher ein extra Ticket kaufen für so ein Autogramm und zahlst dann für ein Autogramm, je nachdem wer es ist, entweder 10 Euro oder 80 Euro und für ein Foto dann halt auch entweder 50 Euro oder halt 300. Und es ist halt so, ich stelle es mir nicht gut für Selbstbewusstsein vor, wenn du so eine kleine Rolle in sowas hattest und vielleicht auch gerne da dann in die Richtung weitergehen möchtest, dann gehst du auf so eine Convention, weil du eingeladen wirst, und dann steht da keiner in der Schlange bei dir. Aber ja, das war, ist halt irgendwie ganz lustig anzuschauen.
So ein bisschen wie auf Festivals, wenn du Bands hast, die irgendwie, ja, Autogrammstunden veranstalten, und dann steht da gar keiner, weil keiner die Band kennt, oder die ganze, alles voll, weil die ganz Großen natürlich keine Zeit für Autogramme haben, so.
Ja, ja, ja.
Keine Ahnung, versucht man ein Alice Cooper Autogramm zu bekommen auf Wacken, also nee, gibt's nicht.
Ja, ich habe das auch auf, witzigerweise auch auf Brettspielmessen, passiert's ja jetzt immer ein bisschen öfter, dass man auch Autogrammstunden macht, so, also zumindest in Essen und Berlin. Und dann war ich auch, da habe ich für Frosted Games gearbeitet, in Berlin am Stand, und da hatten wir eine Autogrammstunde mit dem Autoren von Nemesis unter anderem, dessen Namen ich leider gerade nicht zusammenkriege. Und da war es auch so, dass die, ja, ich glaube, sie war A, nicht gut beworben. Das ist immer so das Erste, wenn du die nicht richtig bewirbst und deutlich machst, auch noch mit Schildern und so weiter, damit Leute spontan kommen können, dann steht da erstmal nur so ein Typ an einem Stehtisch. Naja, ein paar Leute waren am Anfang da, so, wenn es hochkommt, eine Handvoll. Das ist dann immer ganz süß, weil die sind dann richtige Fans, und für einen Freund, die, für ihren Freund musste eine die Playmat von irgendwas beschriften lassen. Aber es tut mir dann immer so leid, weil der hat auch, Frostpunk dürfte er auch gewesen sein. Und ja, und der, also ist jetzt bestimmt ein cooler Autor, und der wirkt auch sympathisch. Aber es tut mir immer ein bisschen leid, weil die stehen dann da rum auch. Und ja, klar, wenn du dir anguckst, gleichzeitig, wenn Rainer Knizia in Essen eine Autogrammstunde hat, dann ist da teilweise, wenn das vernünftig beworben wird, auch eine richtig lange Schlange. Und ich glaube, die wäre auch mehr möglich gewesen, wenn man es besser beworben hätte, was es da heute gibt und wer das ist.
Die Erfahrung habe ich ja in Essen und Berlin auch gemacht. In Berlin stand bei, am Spielwiese stand irgendwann einfach John Newman, das ist der Autor von Floral, und keiner hat das so richtig mitbekommen. Der saß dann halt da irgendwann und hat angefangen zu spielen. Warum hältst du deinen Frostpunk in?
Naja, also ich dachte, du könntest einfach professionell weiterlabern. Und ich gucke nach, ich dachte, wir sind ja nicht professionell, von daher. Ja, weil ich dachte, es wäre auch der Autor von Frostpunk, und deswegen wollte ich halt den Namen halt dann schon nennen, weil ich jetzt natürlich nicht vorbereitet sein konnte, wollte ich jetzt halt kurz gucken. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die das sofort wissen, aber...
Ja, schreibt es in die Kommentare direkt.
Ja, es gibt halt keine Kommentare.
Aber ich habe am Wochenende erfahren, ich kenne eine Person, die uns 5 Sterne bei Spotify gegeben hat.
Das ist, ich weiß immer nicht, ob das gut ist, weil wenn man die Leute kennt, dann ist es halt so, okay, da haben jetzt unsere Freunde unser Selbstbewusstsein aufpolieren wollen.
Ich, Ich sag mal so, ich kenne die Person nicht. Also es ist ein Freund von meiner Freundin. Aber er hat mir dann ganz stolz erzählt, dass sie schon die ganze Zeit Werbung gemacht hat und er auch schon in die Folgen reingehört hat. Und ich hatte auch am Wochenende, hat meine Freundin einen Geburtstag gefeiert. Und wir hatten Leute hier und die haben dann das Brettspielregal gesehen. Und dann wurde ich wieder so die typischen Fragen, die ich auch in meinem Café bekomme. So, ja, was ist denn dein Lieblingsspiel? Und kennst du das und das Spiel? Das habe ich letztens gespielt. Und wie findest du das? Und ich bin so, ja, ich kenne Nemesis. Ich mag Nemesis, weiß ich nicht. Danke. Also es war lieb, aber diese Fragen sind dann auch immer so ein bisschen weird. Geht wahrscheinlich Autoren ganz oft auch so. Wo hast du deine Ideen her? Ist das Känguru echt? Anspielung an Marco Wirkling.
Also ich muss ganz kurz sagen, das war vermutlich dann Adam Kwapinski, nur dass der auch mal genannt wurde. Das müsste er gewesen sein, der dann entsprechend...
Der hat auch Nemesis gemacht.
Genau, richtig, genau. Und daher, das hat ich ja gerade genannt, dass man ihn daher dann auch kennt. Aber es war natürlich bei Frosted Games wegen Frostpunk, war er dann natürlich da eingeladen. Und ja, genau, das ist immer... Das müsste man dann ein bisschen größer aufziehen. So wie Queen Games das macht, dann nennt man das einfach Stefan Feld City Collection und bringt jedes Jahr zwei neue Titel raus. Und dann hast du halt natürlich auch noch mit, also da ist Stefan Feld ja überall präsent, ne? Da zieht man das riesig auf und da steht dann Stefan Feld am Stand und natürlich ist der auch so eine Erscheinung. Erstens hat man den inzwischen relativ oft irgendwo gesehen. Er ist auch in vielen Spielen veröffentlicht. Zweitens veröffentlicht er massiv viele Spiele und er ist halt auch, er ist sehr, sehr groß. Und also ich meine, wie der Stefan Feld schon mal gesehen hat, er ist ein sehr, sehr großer Mann und dazu hat er halt eine Glatze, ist relativ schmal gebaut, ist also auf jeden Fall eine Person, die du dich erinnerst. Und deswegen erkennen den, glaube ich, dann auch alle sehr selbstverständlich. Und er stand dann sehr prominent am Tresen bei uns bei Queen Games in Essen. Und da gab es halt ständig Leute, die lustige Fotos mit ihm gemacht haben. Das, ja, also da sieht man, wie es halt funktionieren kann auch.
Ja, das klappt halt nicht immer. Die Erfahrung haben wir schon gemacht, die Erfahrung wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben. Ich glaube auch insgesamt ist die Brettspielszene nicht so unfassbar prominenten geil, wie jetzt, wenn du, keine Ahnung, hier Chris, ich komme nicht drauf, Schauspieler aus Marvel-Filmen.
Meinst du Chris Pratt?
Quasi. Ja, ich meine aber auch Chris Pine.
Hauptsache
der,
Chris,
der
ne?
Bei Star Trek.
Das ist gar nicht ja, genau, narzisstisch,
Hauptsache
ne? Also, wenn ich an Promi denke, dann denke ich natürlich erstmal an Chris, ja,
Chris Burke.
Ja, genau. Einen uralten Tennisspieler, ja, genau. Ja, ja, klar. Also,
Musiker.
Die Brettspiel, ach so. Ich dachte, was? Ich dachte, das wäre. Moment.
Chris.
Jetzt nicht. Oh Mann.
Das ist Burke, okay. Aber Chris D. Burke ist Musiker.
Ach so, okay. Witzig. Naja, weißt du, was das Gute ist an dem Podcast? Da kann man sich nicht blamieren, ne? Weil es hört ja keiner zu.
Natürlich nicht.
Das ist mir überhaupt.
Also die zwei Leute, die uns zuhören.
Ja, ja. Glück sind es ja ein paar mehr, aber das ist mir in der Tat aufgefallen, dass man irgendwie mit der Zeit schon sehr überlegt auch, hey, was habe ich denn jetzt heute gesagt? Oh, das habe ich gesagt, das könnte man jetzt irgendwie missverstehen. Ich habe zum Beispiel überleiten wollen, das weiß ich noch, dass in der Folge, ein paar Folgen vorher, dass Nico Wagner uns hört und dann ging es irgendwie um eingeschränktes Publikum. Und eigentlich wollte ich in der Überleitung sagen, hey, von wegen eingeschränktes Publikum, sogar Nico Wagner hört uns zu, zumindest ab und an. Gesagt habe ich aber irgendwie, apropos eingeschränktes Publikum, und das war halt gar nicht so gedacht, das sollte noch nicht mal ein Witz in die Richtung sein. Aber man hat halt, man denkt sich eine Überleitung und stammelt mal rum und im Nachhinein denkt man sich dann so, oh mein Gott, was habe ich da gesagt? Findet mich überhaupt jetzt noch irgendwer sympathisch oder hat das je jemand? Das sind natürlich Fragen, die man sich in einem Podcast irgendwie schon stellt, ja. Ganz witzig auf jeden Fall.
Ja, Überleitungen sind ja mein Metier, also wunderbar.
Dann bin ich jetzt gespannt, was du jetzt bringst.
Ja, ich wollte gerade sagen, was hat Stefan Feld mit Weihnachten gemeinsam?
Soll ich was sagen dazu? Soll ich eine Antwort geben oder ist das eine rhetorische Frage?
Ja, bitte. Mach mal.
Was hat Stefan Feld mit Weihnachten zu tun? Also, witzigerweise war meine erste Assoziation eine, die für niemanden Sinn ergibt, weshalb man mit mir auch nicht diese Assoziationsspiele machen darf. Ich habe bei Stefan Feld daran gedacht, dass ich diesen Punktesalat, den er in seinen Spielen oft hat, das sagt man ja so immer Feldsalat nenne. Bei Feldsalat habe ich an Tannenbaum gedacht. Und das war meine Connection in der Tat, weil der Tannenbaum neben mir steht.
Habt ihr einen?
Ja, nein, der steht neben mir, aber wir haben keinen. Ich stehe in einem Haus jemand anderem. Also, und deswegen nehme ich hier den Podcast auf. Aber wir zu Hause haben wir keinen, nee.
Nee, ich wusste nicht, dass ihr einen Tannenbaum habt. Nee,
das,
wir können ja keinen
das musst, haben. Das musst du ja auch nicht wissen. Aber wenn ich sage, ich stehe neben dem Tannenbaum und du siehst mich in meinem Wohnzimmer stehen, mich dann zu fragen, ob wir einen Tannenbaum haben, ist eine komische Frage.
Könnte ja sein, dass du es ironisch meinst. Wer weiß, vielleicht willst du die Abholzung von armen Tannenbäumen nicht unterstützen. Er dreht die Kamera. Ich sehe noch keinen Baum. Ah, da ist ein Baum. Ja, ja. Süße, süße Tanne, ja.
Ja, wir haben eine kleine schöne Nordmann-Tanne und ich stehe hier auch im Norweger-Pulli vor dem Mikrofon, damit alles möglichst weihnachtlich ist, ohne dass es irgendwer mitbekommt.
Ja, sehr schön. Genau, zurück zur Überleitung. Ja,
weißt du, so funktionieren Überleitungen, zurück zur Überleitung übrigens. Wenn man sie erwähnt, sind sie besonders gut. Das ist wie mit Witzen. Nee, sorry, ich lass dich
jetzt. Ja. Meine Assoziation zwischen, also als ich gerade überlegt habe, wie leite ich jetzt zu unserem Thema über, habe ich gedacht, ja, Stefan fällt und Weihnachten gibt es Kartoffeln wachsen auf Feldern. Also ich bin auch nicht viel besser in dem Game.
Nee, dürfen nicht dieses, wie heißt dieses Wort-Assoziationsspiel mit den Bildern, dass im Wutz jeder, ich habe gelernt, das muss im Wutz jeder, der da anfängt, sofort lernen. Das haben wir nämlich auf der Boardgame Cruise.
Kontext.
Nee, es war nicht Kontext. Es ist ein, da hat man so eine, jeder hat Zahlenkarten in der Hand von 1 bis 10 und man muss dann immer ein Bild.
Ensemble.
Ja, Ensemble, genau. Genau.
Ja. Ja, ja. Ensemble, ja. Das, ja. Gut. Schön. Ja. Also da wäre wahrscheinlich ein Bild von Stefan Feld und Weihnachten auch für mich die gleiche Assoziation gewesen.
Ja, gut, das ist keine Stefan Feld, die Stefan Feld Party Game Collection. Und dann gibt es Ensemble.
So eine Autoren-Edition für Ensemble. Und keiner, der das Ensemble wirklich spielt, kennt die Autoren.
Nee, natürlich nicht. Aber es wäre halt schon lustig, weil du dann halt, keine Ahnung, wenn du dann halt Uwe Rosenberg und Stefan Feld hast und dann beiden halt quasi, also zu connecten. Also nur um es kurz zu erklären, das Spiel läuft so, es wird eine Karte mit einem Bild aufgedeckt. Die Leute brauchen schon irgendeinen Kontext. Und dann muss man gucken. Man hat eine Zahlenleiste mit den Zahlen von 1 bis 10 und ich habe auch Zahlenkarten auf der Hand von 1 bis 10. Und in der leichtesten Stufe werden erstmal nur zwei oder drei, glaube ich sogar, neue Bilder, zwei nur, aufgedeckt, zwei Bilder. Und ich muss quasi, so wie alle anderen, wir spielen kooperativ, muss ich quasi die Zahlenkarte festlegen, die dem Bild entspricht, was für mich am besten zu dem gesuchten Bild passt. Also wenn zum Beispiel eine Mumie das gesuchte Bild ist, und dann decken wir zwei Bilder auf und auf dem einen ist eine Tomate und auf dem anderen ist ein Schal. Und der Schal ist bei der 1, die Tomate ist auf der 2. Dann würde ich die Zahlenkarte 1 wählen, verdeckt und alle anderen hoffentlich auch. Und dann decken wir die auf und dann hätten wir herausgefunden, dass der Schal natürlich besser zur Mumie passt, weil der Schal halt, wie diese Binden halt interpretiert werden könnte, die um so eine Mumie gewickelt sind. Und ja, das wird halt immer schwieriger, weil in der nächsten Runde dann schon drei Bilder aufgedeckt worden sind, aufgedeckt werden. Und da gab es auf der Boardgame Cruise auf jeden Fall sehr lustige Runden, weil meine Assoziationen vielleicht doch ein bisschen speziell waren, das gebe ich zu, aber ich hatte sie halt. Machst ja nichts dran.
Das ist richtig, ja. Genau, wenn ihr mal ins Café kommen solltet in Zwölf und Zucker, jeder kann euch das zeigen.
Genau, und wer betreibt das Café Würfel und Zucker in Hamburg?
Die liebe Silke.
Aus dem Würfel und Zucker, ja. Gut, richtig, haben wir das noch einmal erwähnt und jetzt.
Also wenn ihr gerade Glühwein trinkt, dann dürft ihr jetzt einen Schluck nehmen.
Alles klar, ach stimmt, das ist die Glühwein-Edition.
Genau. Ja, das ist die Glühwein. Genau. Wir sitzen ja auch eigentlich mit Glühwein um 13.07 Uhr. Ja, genau. So, zurück zum Thema. Ich wollte mit dir ein bisschen über Weihnachten quatschen. Weihnachten bedeutet für mich auch irgendwie sehr doll immer auch Brettspiele zu spielen. Das hat folgenden Hintergrund. Weihnachten ist für mich meine Geburtsstunde quasi. Und deswegen habe ich gesagt, du erlebst meine Geburtsstunde, weil mich das gemeinsame Spielen Weihnachten dazu gebracht hat, irgendwann mal wieder Brettspiele anzufassen. Und halt, man muss wissen, ich habe jahrelang nicht gespielt, als Kind halt, und dann ganz, ganz lange Zeit nicht. Und irgendwann war ich dann mal Weihnachten bei meiner Freundin und ihr Bruder hat dann einfach Spiele mitgebracht. Und dann haben wir einen Spieleabend gemacht und ich habe gemerkt, ach, das ist ja cool. Und das wurde dann jedes Jahr wiederholt. Und irgendwann kam dieser Moment, dass ich dann gesagt habe, okay, auch jetzt hätte ich auch gerne wieder Spiele zu Hause. Und witzigerweise das erste Spiel, was ich mir nach nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, für die Sammlung gekauft habe, war Terraforming Mars. Und deswegen verbinde ich Weihnachten unfassbar mit Spielen. Wie ist es bei dir, Christian?
Also, ich muss sagen, dass das bei mir noch nicht so der Fall ist. Ich habe, also früher haben wir nicht so groß gespielt, muss ich sagen, zu Hause mit meinen Eltern, ein bisschen mit den Großeltern, aber jetzt nicht speziell an Weihnachten. Also es gibt, glaube ich, noch kein mir bekanntes Event, das es jetzt besonders verbindet. Das dürfte jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen anders werden, vor allem, weil ich dieses Jahr Weihnachten auch nicht zu Hause bin. Also das heißt zu Hause, das sagt man immer so. Ich bin Weihnachten zu Hause, aber ich bin nicht bei meinen Eltern. Und zu Hause können wir in der Tat besser spielen. Ich habe, oder wir haben an Weihnachten auch Gäste und da wird bestimmt auf jeden Fall was gespielt. Und sei es auch in Anführungszeichen nur, meine ich jetzt wegen Regelwerk, Komplexität, so ein Krimispiel. Also wenn es nach mir geht, dann ist Weihnachten, also schon, wenn man das jetzt ideell sieht, eine gemeinsame Zeit mit Leuten, die man sehr gerne mag. Und viele Leute, die ich gerne mag, haben halt auch Lust auf Spiele. Deswegen hoffe ich, dass das in Zukunft auch so wird, dass ich das halt ein bisschen verbinde. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich jetzt mit meiner Freundin die Tage auf jeden Fall 2-3 Mal die Carcassonne Winteredition spiele. Weil ich noch weiß, dass sie mir damals gesagt hat, dass sie nicht versteht, warum ich so viele Carcassonne-Versionen kaufe. Und dann haben wir die Winteredition gespielt und es hat so ein schönes Landschaftsbild ergeben, dass sie dann meinte, ja, okay, ja, vielleicht muss ich zugeben, hier kann ich verstehen, dass du dir die noch angeschafft hast.
Carcassonne ist auch für mich Weihnachtserinnerung an die endlosen Stunden mit ihr, den Eltern meiner Freundin zusammen. Ja, das ist irgendwie immer noch so. Meine Eltern haben auch vorletzte Woche angerufen, mich gefragt, ob ich Spiele mitbringe. Also auch die erwarten das quasi, dass ich was mitbringe. Und meine Eltern sind nicht auf den Kopf gefallen, was Spielen angeht. Wir haben schon ganz, also ich habe mit meiner Mutter schon Flügelschlag gespielt als Beispiel oder Museum, ein schönes Set-Collection-Spiel eigentlich, aber halt auch ganz normal einfache Kartenspiele. Das geht in den letzten Jahren eher so in die Richtung, dass es sowas gespielt wird, aber auch bei den Eltern meiner Freundin wird halt trotzdem gespielt. Also für uns gehört das komplett dazu. Aber grundsätzlich hast du das, also spielst du in der Weihnachtszeit mehr als im Rest des, also nehmt ihr euch die Zeit, also du und deine Freundin oder Freunde, oder ändert sich gar nichts, wenn es jetzt draußen dunkel und nass und kalt wird oder ist?
Ja, na, ist, müsste man wohl sagen. Also wir haben heute in der Tat relativ schönen blauen Himmel und ein bisschen Sonne, aber klar, trotzdem ist es ist kalt, es ist oft nass. Und selbst, also wenn man Schnee hätte, würde man, glaube ich, ein bisschen mehr draußen auch machen. Jetzt haben wir keinen Schnee im Moment. Ja, das ist schon so, dass ich sagen würde, wenn ich nachher drauf gucken würde, dass ich mehr Spieleabende habe in der Jahreszeit, so wie wahrscheinlich vermutlich sehr viele Brettspieler und Brettspielerinnen. Das ist schon so. Vor allem haben wir zurzeit jetzt so für manche Abende so die Storyspiele draußen. Wir haben, ich spiele mit meinem sehr, sehr, sehr guten Freund Nico, der hier im Nachbardörfchen wohnt, spielen wir Gloomhaven, Pranken des Löwen und das bietet sich halt sehr schön an, weil es ist, genau, ne, das, man sagt das Gleiche wie jeder andere bei sowas. Es ist eh dunkel und kalt draußen und wir hatten eh richtig Bock, das zusammen zu spielen. Und dann spielen wir noch zu dritt mit ihm und meiner Freundin Herr der Ringe Reise durch Mittelerde. Inzwischen schon unsere dritte Kampagne. Und gerade so Kampagnenspiele, da kommt man doch ein bisschen besser, regelmäßiger zu. Weil im Sommer würde man halt natürlich, also einerseits ist die Messesaison jetzt auch vorbei, wo die halt viel Zeit wegnimmt, auch von Wochenenden. Aber im Sommer würde man halt oft noch gucken, dass man am Abend, ne, du kennst das, ne, was an, also ich bin jetzt kein Festivalgänger, aber es gibt halt so viele Sachen, die man im Sommer abends noch schön draußen machen kann. Man fährt irgendwo mit dem Rad hin oder so. Und deswegen ist für mich absolut die kalte Jahreszeit noch mehr Spielezeit, wobei auch im Sommer, also so heiß, wie es hier oft wird, bin ich dann auch so, dass ich mir denke, man könnte auch zu Hause im Schatten bleiben.
Ja, verstehe ich gut. Ja, ist bei uns nicht anders. Also schon anders als in den letzten Jahren, weil gerade einfach nicht die Zeit dafür ist, dass man sich mal am Wochenende zusammensetzt. Auch jetzt die Weihnachtstage und die Weihnachtsferien werden, glaube ich, nicht so spielelastig, außer die Tage, die wir gemeinsam verbringen werden, hoffentlich doch. Also wir verbringen sie zusammen, aber was wir dann tun, werden wir sehen. Denn Christian und ich und unsere jeweiligen Partnerinnen feiern gemeinsam Silvester. Das heißt, ich darf wieder in schöne Kusterdingen reisen. Und ja, wir machen uns ein paar schöne Tage.
Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar gibt es ja diese Erzähl. Adventskalender. Und also ich habe ihn gerade bei mir auf dem Spieltisch gesehen. Wir spielen, und da kurze Anekdote, also wir spielen zurzeit einerseits einen Exit-Adventskalender, die mag ich total gern. Also ich habe halt noch was aus dem Vorjahr auch, deswegen, das ist jetzt einer aus dem Vorjahr oder Vorvorjahr, die noch nicht gespielt sind. Das machen wir jedes Jahr quasi in unaktuellen, aber die sind ja genauso gut noch. Finde ich ziemlich cool. Also Exit-Adventskalender von Cosmos und Inka und Markus Brandt. Spielt ihr sowas? Wir haben übrigens auch noch einen kleinen Rollenspiel-Adventskalender. Da muss ich kurz erzählen. Den hat uns der Bruder meiner Freundin gemacht. Und das sind so zwei A4-Seiten mit QR-Codes, wo wir dann halt den Code scannen und dann gibt's halt online so einen Text, den man halt vorliest. Problem ist nur, also es ist eine süße Idee. War ich total begeistert. Und Problem ist nur so, ja, also der ist hauptsächlich ChatGPT generiert, diese Story. Und teilweise auch am Tag nachher in der gleichen Story-Arc weitergemacht. Oder Story-Arc ist jetzt übertrieben. Man ist irgendwie so im Eislabyrinth und ChatGPT weiß halt dann nicht mehr, was vorher passiert ist. Und dann liest du halt so eine volle A4-Seite vor, musst danach einen Würfel würfeln mit irgendwem. Die Regeln sind auch nicht klar. Und es hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Und da muss ich sagen, es ist halt irgendwie lustig gewesen. Wir haben jetzt einmal, haben wir, glaube ich, die ersten 6, 7 Türchen gemacht. Aber ja, wir werden die noch auf irgendeine Art und Weise zu Ende bringen, wahrscheinlich. Sei es auch nur mit dem Papierkorb. Sorry, aber die Wahrheit ist halt, Chris lacht. Es tut mir leid, es ist halt süß gedacht, aber es ist teilweise ein bisschen kurz vor der Zeitverschwendung, weil halt, wie gesagt, die Sachen keinen Sinn ergeben. Du würfelst schlecht, fällst in eine Falle rein und dann ist da wirklich eine übel dramatische Schilderung davon, wie man in diese Falle fällt. Also du wirst das nicht glauben, aber einfach eine A4-Seite und ja, und also wirklich alles Melodramatische, was man sich vorstellen kann. Und in der nächsten, also durchs Bein oder so, in der nächsten Szene springt man dann irgendwo hin oder so. Und es ergibt wirklich einfach teilweise hinten und vorne keinen Sinn. Aber wir werden ihn auf irgendeine Art und Weise beenden. Ja, aber meine Frage an dich, macht ihr auch so einen Kalender?
Bevor ich das beantworte, habe ich jetzt eine Challenge, die ich für nächstes Jahr angehen werde. Ich werde euch einen Rollenspiel-Adventskalender zusammenstellen, der entweder noch weirder ist oder anders. Aber nächstes Jahr kriegt ihr einen von mir.
Alles klar, freue ich mich drauf.
Ich hab ab September Zeit, weil dann sind die Prüfungen rum und dann kann ich wieder leben. Gucken. Zu deiner Frage, wir haben seit Jahren die Tradition, dass wir uns gegenseitig einen Adventskalender machen. Und zwar immer halb-halb. Nachdem die Katzen vor 3 Jahren eingezogen sind, mittlerweile auch gedrittelt. Also wir ein Drittel oder ich ein Drittel, meine Freundin ein Drittel und die Katzen ein Drittel. Und das war immer entweder ein Thema ganz oft oder Sachen, die wir beide brauchten oder toll fanden. Wir haben uns mal gegenseitig Socken geschenkt zum Beispiel, aber den wir dann selbst zusammengebastelt haben. Oder ich habe ihr als Vorbereitung für Konzertkarten, die ich ihr dann zu Weihnachten geschenkt habe, habe ich dann halt die Musik-CDs dieser Band, die wir uns dann angeschaut haben, gemeinsam quasi zur Sammlung hinzugefügt. Das haben wir jahrelang gemacht und dieses Jahr war das erste, dass uns das halt zu viel wurde und meine Freundin einen Exit-Kalender hat. Aber keinen Exit-Kalender, sondern, also nicht von Inka und Markus, sondern vom Top-Verlag. Und zwar ein Escape Tales heißt es, glaube ich. Und das ist so eine weirde Geschichte, wie man Atlantis findet und Atlantis vor dem Untergang retten muss. Und das ist teilweise echt auch kreativ, so was das Material angeht und die Story halt, ja, so wie so eine Story dann halt aufgebaut ist, ein bisschen hanebüchend. Aber da hat meine Freundin gerade sehr, sehr viel Spaß dran. Ich persönlich bin kein großer Exit-Fan, was daran liegt, dass ich diese kooperativen Rätselspiele nicht so mag. Was damit zusammenhängt, dass ich vor allem immer in Gruppen sowas ausprobiert habe, wo einer dann irgendwann die Initiative übernommen hat und das schadet dann so einem Spielerlebnis einfach.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich finde, dass für mich, ich spiele gerne Exit-Spiele, aber gerne zu zweit. Die Dominanz von manchen Leuten, ob jetzt unfreiwillig oder freiwillig, ist ja auch egal. Aber wenn du, also für mich funktioniert ein Exit zu fünft, mag es andere Leute geben, bei denen es funktioniert besser. Für mich funktioniert das zu fünft, zu viert gar nicht. Zu dritt höchstes der Gefühle und zu zweit finde ich super angenehm, weil jeder halt vernünftig was machen kann. Man kann ein bisschen rumprobieren. Der andere kann währenddessen woanders nochmal nachgucken. Funktioniert super, finde ich. Kurze Frage, ist das vom Top-Verlag, ist das der Escape Experience Adventskalender, die einsame Berghütte?
Nee, warte.
Ich dachte mir, vielleicht zu den auch einmal nennen, weil da kannst du vielleicht auch inhaltlich dazu, also zumindest sagen, ob er dir auch gefallen hat oder nicht, weil es gibt halt inzwischen sehr viele so Kalender und fand es auch witzig, dass Ravensburger ihren Kalender damals auch Exit-Adventskalender genannt haben. Also der heißt halt auch wirklich so. Das fand ich fast ein bisschen dreist und auch, also nicht nur ich, sagen wir mal.
Ja, nee, das ist Escape Experience Atlantis, löse die 24 Rätsel der sagenumwobenen Stadt von Markus Müller.
Ah ja, okay, klar, du hast ja Atlantis gesagt, genau, und es ist dann der aktuelle, ist dann der, und die Berghütte ist wahrscheinlich der alte.
Ah ja, okay. Nee, ich glaube andersrum.
Ach so.
Ich glaube andersrum. Illustriert von Maike Schültchen, damit wir Namen nennen.
Ja, schadet nicht, ne?
Nö. Genau, und da hat meine Freundin gerade ziemlich viel Spaß dran. Ich halte mich da eher zurück. Also wie gesagt, meins ist es nicht so. Ich habe dieses Jahr einen Pflegeprodukte-Kalender quasi. Das heißt, ich werde die ganze Zeit mit Aftershave und Bodylotions zugeworfen. Und die Katzen haben auch einen wunderbaren Katzenleckerli-Kalender, den sie sehr, sehr lieben. Gibt immer was Leckeres. Genau, ja. Wir sind immer noch im Thema, aber zurück zu Weihnachten direkt. Du hattest schon gesagt, dass ihr gar nicht so sehr spielt, also auch in der Familie nicht so sehr gespielt habt. Habe ich das richtig verstanden oder war es eher so, dass einfach nicht so, also es kommt ja drauf an, was man spielt. Man kann ja auch zusammen eine Runde Uno spielen oder Carcassonne oder halt was richtig Großes.
Nee, also es ist so, dass so wir aufgewachsen sind. Wir haben dann im Urlaub in Österreich mit den Großeltern, da hat der Großvater und teilweise auch meine Oma mit uns gespielt, so Mensch, ärgere dich nicht oder sowas, oder Halma, den Krams halt, bisschen Mühle, aber dann halt wirklich in der Regel in diesen Urlauben, wo man dann halt auf der Hütte war, also so ein Haus in einem wirklich, wirklich Dorf in Österreich. Und da hat man das dann halt mal gemacht, wenn man da im Haus war. Und ich weiß noch, dass mein Großvater immer mit einem richtig dreckigen Lachen einen rausgehauen hat, wenn man Mensch ärgere dich nicht gespielt hat. Das hat nicht dazu beigetragen, dass ich lieber gespielt habe. Aber ich bin auch sowieso jemand, der das als Erwachsener entdeckt hat, das Spielen. Wir hatten sonst ein bisschen, wir haben Catan und Carcassonne im Schrank. Ich kann mich an eine einzige Partie Carcassonne erinnern, die ich mit meinen Eltern und Gästen gespielt habe vor 25 Jahren oder so, keine Ahnung. Und ansonsten nichts, aber meine Eltern waren mal hier und dann hat meine Mutter wirklich vorgeschlagen, wir spielen was. Und dann haben wir in der Tat Pictures und Magic Maze gespielt. Und witzigerweise hat meine Mutter sich dann ausgerechnet Magic Maze danach gekauft, wo ich doch überrascht war, weil sie die ganze Zeit nur meinen Vater gestresst hat und ihm diesen passiv-aggressiven roten Pöppel, man darf ja nicht kommunizieren, vor die Nase gesetzt hat. Und mein Vater damit ziemlich überfordert war und es das nicht besser gemacht hat. Und in Pictures war es wenigstens noch so, dass jeder ganz normal mitspielen konnte. So Bilder nachstellen, das kann man ja dann, da brauchst du ja kein Spielverständnis für. Aber meine Mutter steht offenbar auf Stress. Was soll ich sagen?
Scheinbar. Ja, bei uns ist es halt auch erst jetzt wieder in den Jahren gewachsen und wir spielen sehr viel unterschiedlich. In der Regel nehme ich halt immer so Sachen mit, die sie schon kennen, die sie mögen. Die letzten Jahre lief zum Beispiel Quacksalber von Quedlinburg rauf und runter. Ich kann das Spiel nicht mehr sehen. Also ich werde es auch dieses Jahr auf gar keinen Fall mitnehmen. Da weigere ich mich einfach. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel sowohl mit meinen Eltern als auch mit den Eltern meiner Freundin Hunch gespielt. Kennst du das? Hunch ist so ein, wie soll man es erklären? Es ist eigentlich ein Wortratespiel. Also du kriegst so Begriffe, die schreibst du auf und dann hast du in der Mitte so eine Auslage von 16 Karten in der Regel oder 12 Karten und jeder Begriff, der gesucht wird, ist da halt in dieser Mitte, aber auf jeder Karte stehen halt drei Begriffe. Und deine Aufgabe ist es, dass du am besten es schaffst, dass alle in einer Runde deinen Begriff erraten, weil dann kriegst du am meisten Punkte und das tust du, indem du Hinweise gibst. Das Besondere an dem Spiel ist aber, dass du einen Auktionsmechanismus hast. Das heißt, den Hinweis, den du aufschreibst, schreibst du nicht für deine Karten auf, sondern für die anderen. Das heißt, du siehst in der Mitte, da sind super viele Tiere, du hast aber gar kein Tier. Das heißt, du schreibst einen Hinweis auf, der irgendwas mit Tieren zu tun haben könnte. Und die Hinweise sind jetzt auch nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist rot, sondern ganz oft sind es auch Fragen, wo dann auch eine Antwort drauf gegeben werden muss, zum Beispiel lebt es und dann kannst du den Hinweis geben, aha, ist es ein Gegenstand oder ein Tier. Und das sind wunderbare Partien. Also es ist immer wieder schwer, das nach einem Jahr den Leuten beizubringen. Eltern werden ja auch nicht jünger. Aber es macht immer trotzdem ziemlich viel Spaß. Und wir hatten schon sehr witzige Situationen, sehr witzige Partien. Und mir fällt auch auf, dass vor allem meinen Eltern es am Ende nicht mehr so ganz wichtig ist, gut zu spielen, sondern sie wollen Spaß haben. Und wenn sie sich ein bisschen blamieren, weil sie falsche Ideen haben, dann ist das halt so für alle amüsant. Und meine Eltern sind dann halt nicht böse. Und das ist so ein bisschen, das ist auch mein Tipp für Weihnachten. Solltet ihr jetzt gerade noch was suchen, was ihr mit euren Eltern, mit euren Geschwistern spielen könnt, nehmt Sachen, die nicht so super komplex sind, aber wo man einfach eine gute Zeit hat. Also Partyspiele gehen in der Regel immer, die sind relativ kurzlebig. Und wenn sie schon ein bisschen mehr können, dann könnt ihr halt auch ein bisschen ausprobieren.
Ich könnte mir da irgendwie auch, das habe ich mir so gedacht, also wird jetzt nicht vorkommen bei mir, aber ich könnte mir Rebel Princes vorstellen, wenn die Leute, also bei meinen Eltern ist es so, dass, ja, also ich komme ja aus Bayern, das heißt Schafkopfen ist ein Ding und das heißt Kartenspiele und auch generell Stichspiele sind jetzt nicht so das Problem. Da kennt man das Konzept und damit wäre sowas wie Rebel Princes, was halt einfach lustig ist wegen dem Thema halt, dass, und dass man halt dann keine Stiche bekommen soll. Sowas könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Wenn ich was mitnehmen würde, dann wäre das wahrscheinlich Rebel Princes. Es ist nur immer so gewesen, dass in der Regel, wenn ich da war, war es dann an Weihnachten für die so stressig, dass dann gerade meine Mutter immer nur ihre Ruhe haben wollte. Und dann an Spielen dann eigentlich gar nicht zu denken war, weil man halt schon also genug Zeit mit Leuten verbracht hat. Und wenn man dann nicht gerade die Zeit quasi am Weihnachtstisch oder so zum Spielen nutzt, dann ist man vielleicht eher versucht, sich eher aus dem Weg zu gehen, weil man halt plötzlich ganz viel aufeinander hockt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei uns ist es halt immer relativ entspannt, dadurch, dass meine Familie einfach nicht groß ist. Also ich habe halt meine Eltern und wir sind immer zu dritt. Manchmal auch zu viert, wenn meine Tante noch da ist. Aber das hält sich halt alles dementsprechend im Grenzen. Und die Weihnachtsfeiertage sind dann immer die Familienbesuche bei meinen Eltern, mit meiner Freundin oder halt bei ihren Eltern. Und mit ihrem Bruder dann zusammen und seiner Freundin. Und das ist dementsprechend halt immer relativ entspannt und relativ gechillt quasi. Aber eine ganz wichtige Frage, so Weihnachten, verschenkst du Spiele?
Ja, grundsätzlich? In der Regel schon. Also es ist so, dass ich natürlich genau dann halt gucke, gibt es jemanden, also jetzt nicht auf Zwang, natürlich gerade wenn man jetzt jemandem was schenkt, der keine Spiele hat, was dann oft auch seinen Grund hat, lohnt es sich dann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den lieben Nico hier, meinen Freund aus dem Nachbarort habe, der kann halt ganz, ganz viele Spiele durch mich spielen. Und da muss ich mir dann immer überlegen, ergibt das jetzt Sinn, wenn ich ihm was schenke, dann stellen wir es halt zu ihm und ja, keine Ahnung. Es muss ja in der Regel, er spielt ja wenn dann mit mir und dann muss es ja was sein, was ich eh auch mag und dann habe ich das oft halt schon oder kaufe es halt eh für mich selber. Dann wirkt es irgendwie so, als würde man jemandem was schenken, damit man es selber, damit man sich es quasi nicht selber gekauft hat, aber man will es halt trotzdem irgendwie haben. Zum Beispiel ist es bei Let's Go to Japan so ein bisschen so, ich habe das seiner Freundin geschenkt, weil die auch nach Japan ist. Finde ich übrigens für das, was es ist, ein extrem gutes Set-Collection-Spiel. Ich mag ja eigentlich kein Set-Collection, aber Let's Go to Japan hat mich für das, was es sein will, positiv überrascht. Das mal nur am Rande. Das habe ich verschenkt. Und das ist jetzt halt bei den beiden. Und wenn ich spielen will, kann ich es bei denen spielen. Und das hat gut gepasst. Ne? Also weil es auch thematisch gut gepasst hat und die gerne spielen. Und ansonsten ist das so eine Sache. Ich muss jetzt niemandem einen Staubfänger schenken. Wenn jemand noch nicht in diese Spieleberührung gekommen ist, die Erklärung muss quasi mitgeschenkt werden. Wenn es Leute sind, mit denen ich eh spiele oder spielen würde, könnte, dann könnte ich es mir vorstellen, dass man dann halt die, das mache ich auch bei den beiden so, bei den Pärchen, Nico und Silvia, dass ich halt dann Spiele fänke und gleichzeitig sage, hey, guck mal, hier, Happy Birthday, wollen wir das gleich spielen? Ich kann es schon erklären. So war es auch bei Let's Go to Japan oder Mischwald zum Beispiel. Und dann schon, aber ansonsten verschenkt man oft Staubfänger, wenn man die Erklärung nicht mitschenkt. Wenn man weiß, hey, das sind Leute, die haben Potenzial dafür, dass sie Spiele mögen könnten. Aber die Regelhürde, immer noch die größte Hürde bei Spielen, denke ich, die ist da, die muss man ihnen nehmen. Da muss man das Spiel halt vielleicht vorher auspacken und lernen. Und dann mache ich das. Und ansonsten, wenn ich jetzt einen Freund habe, Freundin, die weiß, sie möchte irgendein bestimmtes Spiel, hat es noch nicht gekauft und vielleicht Vielleicht komme ich noch irgendwie günstig dran, weil ich wen vom Verlag kenne oder so. Dann mache ich das in Ausnahmefällen auch mal, ja. Schon. Ich finde, Spiele sind schon ein gutes Geschenk. Außer vielleicht für Leute, die zu Hause 1000 Stück davon da haben.
Ja. Also erster Bezug, wir haben mal, oder meine Freundin hat ihren Eltern mal vor Jahren Azul geschenkt, weil sie das gerne spielen wollten und sie kannten es auch schon und hatten da ziemlich viel Spaß mit, glaube ich immer noch, weil die spielen halt vor allem dann zu zweit und dann brauchst du halt Spiele, die zu zweit gut funktionieren. Aber ich fühle das genauso wie du, nämlich auch ich habe ganz viele Freunde, bei denen wüsste ich nicht mehr, was soll ich dir schenken? Wir spoilern mal ein bisschen. Christian hat nämlich zwischen Weihnachten und Silvester auch noch Geburtstag. Das heißt, ich habe mir natürlich es mir nicht nehmen lassen, dir ein Geschenk zu besorgen. Das wirst du dann bekommen, wenn wir da sind. Und da habe ich halt auch überlegt, schenke ich dir ein Spiel, schenke ich dir irgendwas für ein Spiel, was kann man denn machen? Aber wenn man mal bei Christian im Wohnzimmer war oder im Aufenthaltsraum und diese Wand von Spielen sieht, die in jeder Spielothek in ganz Deutschland stehen könnte, wenn man das, ja, also sind schon sehr viel Sachen, die man überall finden würde, was keine Kritik ist, aber du hast halt alles, was man so haben muss quasi, dann fällt dir halt auch selbst nichts ein. Und selbst wenn man sich dann mit der Freundin verbrüdert und herausfindet, was man so vielleicht sich anschaffen will, dann funktioniert das manchmal auch nicht. Und ein Spiel zu schenken, nur weil man ein Spiel schenken will, ist halt auch, das ist ein Staubfänger, das macht keinen glücklich. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und meine Eltern zum Beispiel schenke ich keine Spiele, weil die zu zweit nicht spielen. Die spielen mit uns, dann bringe ich die Sachen mit und dann freuen sie sich und dann ist es das. Bei Isas Bruder ist das immer so ein bisschen anders. Den schenke ich schon ab und zu mal was. Aber jetzt zu Weihnachten zum Beispiel auch nicht gezwungenermaßen.
Ja, ich glaube, genau. Es ist wichtig, dass man sich die Gedanken vorher macht, die du gerade gesagt hast. Ergibt es Sinn? Ich weiß, selbst wenn ich weiß, eine Person hätte ganz viel Spaß an einem Spiel. Ich habe Detective verschenkt an meine Schwester und ihren Mann, also meinen Schwager. Und ich wusste, er hat mega Bock drauf. Er ist auch Pole und ist ja auch von einem polnischen Autor und so weiter. Und auch das findet er dann immer ganz cool. Aber das Problem ist halt, dass meine Schwester unfassbar dominant ist und die einfach nicht zusammen gut spielen können. Schon gar nicht sowas. Und meine Schwester auch inzwischen überhaupt keinen Bock mehr hat. Und dann tut man niemandem einen Gefallen, weil, also genau, dann will er es unbedingt auf den Tisch bringen, natürlich, ne? Weil er hat Bock drauf. Und dann fangen die an und sie hat keinen Bock. Im schlimmsten Falle ist es sogar alles kontraproduktiv. Und dann bringt es einem auch nichts, wenn es nett gemeint ist. Aber Gedanken machen ist, glaube ich, immer gut, wenn man was verschenkt, ja.
Total. Sollte man grundsätzlich, schenkt keinen Unsinn, macht euch Gedanken, fragt im Notfall die Person. Ihr müsst nicht immer jemanden überraschen, sondern die Person soll Spaß damit haben. Und wenn ihr sie nicht gut kennt, dann versucht herauszufinden, was ihr gefallen könnte. Macht niemanden glücklich. Und zur Not immer essen. Essen geht immer.
Ja, Consumables, ja, ganz nicht. Genau.
Außer man isst
nicht. Ja, im Endeffekt kannst du natürlich auch nicht da in die Nessel setzen und verschenkst irgendwelche Süßigkeiten. Und dann sagt der Chris, ja, ich bin irgendwie gar kein Süßer. Ich mag keine Süßigkeiten. Und ja, also das kann dir auch passieren, aber das kannst du ja im Zweifel verschenken, weil ganz im Ernst, ja. Wenn du nicht gerade was total Spezielles an Süßigkeiten verschenkst, dann findet die Person irgendwen und dann wird es einmal gegessen, verstoffwechselt und runtergespült und dann ist es halt raus. Aber wenn du irgendwelche, ich mache jetzt ein abstraktes Beispiel, irgendwelche handgestickten Igelmotiv-Couchkissen bekommst, dann musst du die halt für diese Leute teilweise halt immer wieder auf die Couch stellen, wo du einfach gar keinen Bock auf neue Sachen hast, die bei dir rumstehen. Es ist einfach nur ein wildes Beispiel aus meinem Kopf. Das ist From the Mind Who Brought You Rickshaw Wars, Calcutta Street Fights und Flatulentia, A Game of Farts and Arts.
Ja. Grüße gehen raus an Stichwahl Holger.
Genau. Frohe Weihnachten, Stichwahl Holger.
Wenn du das hörst, vielleicht auf dem Weg nach USA. Ich bin durch. Nee. Was ich gerade sagen wollte, außerdem habe ich gelernt, was Consumables angeht, wenn der Partner kein süßer Zahn ist, dann ist die Partnerin oder der Partner ein süßer Zahn. Oder beide sind süße Zähne. Oder alle sind süße Zähne.
Also wenn Zucker nicht zur Weihnachtszeit gehört, weiß ich es auch nicht.
Ja, vermutlich. Also stimmt. Ja. Aber auch da bin ich nicht so der süße Zahn. Ich backe gerne, aber ich esse es nicht gerne. Das nur zu meiner komischen Natur. Genau, wir sind auch gleich schon durch. du hast ganz viele Sachen schon zu Weihnachten gesagt. Ich würde noch gerne dir eine Frage stellen. Und zwar ist es ein bisschen experimentell, aber ich muss ein bisschen ausholen. Wir beide feiern ja gemeinsam Silvester. Und ich möchte gerne von dir wissen, was du dir wünschen würdest, spieletechnisch, was du mal spielen möchtest. Einfach, also nicht die Vorgabe fürs nächste Jahr, sondern was du dieses Jahr noch spielen willst. Im besten Fall entweder mit Nico oder mit mir oder mit wem auch immer.
Also was ich dieses Jahr gerne noch spielen möchte, richtig?
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt quasi einfach nur irgendwie die Gelegenheit hätte, einfach so komplett eliminiert von... Also in der Tat gibt es ein Spiel, dem ich schon sehr lange hinterher trauere, weil ich mir damals den Kickstarter nicht leisten konnte. Und das ist Monumental von Funforge. Da muss ich sagen, da gab es ja insgesamt 3 Kickstarter, soweit ich weiß. Der letzte wurde jetzt sogar noch veröffentlicht, also versendet, obwohl Funforge ja mehr oder weniger pleite ist, seien wir ehrlich. Ich habe gehört, das Monumental Duel soll gut sein, habe ich gehört, aber Duellspiele sind immer nichts für mich, weil meine Freundin die auch hasst. Und ja, also Monumental ist in der Tat was, wenn es quasi so eliminiert wäre, alles so, ob ich an dieses Spiel komme. Ansonsten hätte ich auch noch Bock auf eine Runde Endeavor die Tiefsee, wo ich noch nicht zugekommen bin. Und ansonsten bin ich halt einfach absurder Gloomhaven, Frosthaven-Fan. Ja, das sind so, also ich spiele ja mit Nico auch schon zurzeit Gloomhaven, Pranken des Löwen und deswegen, also ich bin eigentlich totaler Eurogamer, aber ich bin auch der Meinung, Gloomhaven und Co. sind eindeutig Eurogames und kein Army-Trash. Da wird nichts gewürfelt und so und da ist auch nicht mehr Zufall drin. Im Endeffekt, das ist ein Puzzle, das man löst in einem Dungeon halt. Ich glaube, wenn man mich jetzt spontan fragen würde, wären das die, ach, eins möchte ich noch nennen, sowas Kleineres, wo ich irgendwie noch Bock drauf hätte, wäre Spectacular, was bei Strohmann Games erscheint. Das ist von Chili Fox Games im Original und Spectacular ist halt irgendwie so ein, weil manchmal hat man ja auch nicht die Energie, gerade jetzt, also ich bin ja gerade noch krank und mein Hirn ist irgendwie sehr matschig und dann die Vorstellung jetzt, heute Abend sowas zu spielen wie Gloomhaven wäre, glaube ich, wild, aber so Spectacular, da bin ich irgendwie interessiert dran, ob das gut ist. Sieht irgendwie so ein bisschen, ich fand es im ersten Moment so ein bisschen nichtssagend, hab dann gelernt, dass es halt schon so ein Zoo-Tierpark-Spiel ist mit Plättchen legen und ja, das wären jetzt so ein paar, die mir spontan einfallen.
Okay, muss ich leider enttäuschen, außer Endeavor Tiefsee haben wir keine Verfügbarkeit von irgendwas davon. Ich habe das nämlich ganz eigensinnig gefragt, weil ich einfach wissen wollte, was man, also ich möchte unfassbar gerne Silvester spielen, so, oder die Tage, die wir da sind, spielen und die Zeit nutzen und deswegen wollte ich einfach mal nachfühlen, jetzt vor aller Öffentlichkeit, was du dir in deinem kranken Hirn so ausgedacht hast, was du spielen möchtest.
Das ist ja Link, aber die Leute werden übrigens auch noch unsere erste kleine, ich teaser das schon mal an, echte, wirkliche Top-Liste bekommen noch dieses Jahr, 2024, ja. So eine kleine Silvester-Bonus-Folge. Ich meine, die hört keiner zu Silvester, warum auch, aber es geht halt darum, dass die halt, vielleicht ist es theoretisch für ein Release gar nicht der beste Zeitpunkt, aber es ist ja auch nicht wichtig, wir machen es ja auch irgendwie so ein bisschen für uns und es ist halt am Ende eine Top-Liste und wenn man es eine Woche später hört, ist das ja auch fein. Vielleicht dann, total. Wenn man halt verkatert ist am Tag danach, oder so, wenn wir noch eine kleine Top-Liste, irgendwie so eine Top 5 oder sowas aufnehmen, das ist sicherlich was wir nicht im Übermaß machen werden, aber das wollte ich bei der Gelegenheit schon mal anteasern. Aber dann lass mich doch bitte die Rückfrage stellen, wenn du jetzt irgendein Spiel nennen könntest, was du einfach nochmal gespielt haben wollen würdest in nächster Zeit, aber wo du gerade keine Ahnung, Zugriff oder Gelegenheit, ich meine, durch Würfel und Zucker hast du auf fast alles Zugriff, was wäre das denn bei dir?
Das ist gar nicht so einfach. Ich werde häufig von Freunden dafür kritisiert, dass ich mehr Spaß daran habe, Spiele das erste Mal zu spielen, als sie das dritte, vierte oder fünfte Mal zu spielen. Was damit zusammenhängt, dass ich sehr gerne auch Spiele erkläre und wenn ich das Spiel jemandem nahe bringen kann und der am Ende sagt, oh wow, richtig cool und es war ein richtig cooler Abend, freue ich mich mehr drüber, als wenn ich die 10. Partie Arche Nova spiele. Ist nicht gut, also ist ja gut in Anführungszeichen. Ist halt irgendwie doof, wenn man es hier hat und seit bestimmt einem Jahr nicht mehr angefasst hat, aber so ist es halt. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich habe gar keinen speziellen Titel. Ich hätte wirklich Lust, ein Lacerda zu spielen. Ich hätte wirklich Lust, mich mal in Kanban EV oder nochmal Inventions oder so. Invention. Ich krieg das nicht auseinandergepflückt im Kopf. Das sind so Sachen, die ich wirklich gerne spielen will. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, in der man da am meisten Zeit für hat irgendwie. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich lerne gerne Neues. Als ich bei dir war, haben wir ja abends Kingdom Builder gespielt. Und das war für mich einfach mal eine Lücke zu füllen. Ich habe letzte Woche das erste Mal Civolution gespielt. So war auch ein Lückenfüllen einfach. Und das mache ich halt irgendwie gerne. Also ich bin da vollkommen frei. Ich werde auch ein bisschen, also wir fahren ja direkt von meinen Eltern quasi dann zu euch. Und wir werden halt auch eine Tasche mit Spielen mit haben. Das heißt, wenn du noch Wünsche hast für irgendwas, was du nicht kaufen wolltest, was du nicht gekauft hast, feel free.
Gibt es denn eigentlich ein Spiel mit Weihnachtsthema, das du magst? Also ich habe mich das nämlich gefragt, wenn ich jetzt überlegen würde, bietet sich ja immer an, so an Weihnachten vielleicht über Spiele mit Weihnachten als Thema zu reden. Ich habe dann ein bisschen geguckt bei mir. Und das Einzige, was lose das Thema hat, wäre die Carcassonne Winter Edition. Aber halt lose. Kennst du irgendein Weihnachtsspiel, das du gut findest, das was taugt, das du schon mal gespielt hast wenigstens?
Also ich fand die Partie Ghost of Christmas ganz cool, was ja nur ein Stichspiel ist, aber halt mit Weihnachtsthema, aber das spürst du nicht richtig. Witzigerweise spoilerst du gerade mein kleines Abschlussspiel, was ich trotzdem mit dir machen will. Ich habe mich nämlich mal hingesetzt und geguckt, was gibt es für Weihnachtsspiele und was gibt es vielleicht noch nicht, und findest du heraus, was es gibt und was es noch nicht gibt.
Das ist ja eine Frechheit, da hast du ja quasi dich an mein Spiel angelehnt hier.
Das ist richtig, aber das wollte ich auch. Aber es gibt nicht so viel. Was mir jetzt gerade noch einfällt, das Spiel von Elf Creek Games.
Santa's Workshop.
Was ist denn? Santa's Workshop, genau. Aber das ist ja, ich hab's nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es was kann. Es sieht schön aus, aber dann bin ich halt auch raus bei dem Thema.
Ja.
Ich finde Themenspiele insgesamt schwierig, wenn es irgendwie eine Jahreszeit oder ein Event ist. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt Weihnachten nachspielen. Also, ja.
Also, keine Ahnung. Ich meine, die Vorstellung, ich habe es nicht gespielt, Santa's Workshop. Erstmal, ich glaube, es gibt schon ein paar Weihnachtsspiele. Ich glaube, einige davon sind so kleine, so Mitnehmspiele von Massenverlagen. Da habe ich zumindest immer so zur Weihnachtszeit, gibt's halt dann mit Weihnachtsthema irgendwie bekannte Sachen. Das ist dann vielleicht hier, Black Stories mit Weihnachtsthema und irgendein kleines Escape-Spiel mit Weihnachtsthema. Ich habe es nur gesehen, weil ich als Spieletastisch letztes Jahr in Stuttgart auf der Spielemesse war, hatten wir auf dem Tresen auch so kleine, so von Noris und so, so kleine Mitnehmspiele mit irgendwie Weihnachtsthema, die mir aber gar nichts sagen. Also ich glaube, der Cash Grab, das ist jetzt eine Unterstellung, aber dass man das mit dem Thema versucht, ja, zu verkaufen. Aber ja, irgendwie kennen wir sie nicht beide scheinbar.
Nee, ich habe halt ein bisschen recherchiert und das meiste, was dir angezeigt wird, ist dann das Christmas Deck für, weiß ich nicht, Small World oder für Smash Up und dann halt dazu noch irgendwie Patchwork Winter Edition und dann bist du halt raus bei Weihnachtsthema. Ich habe ein bisschen was gefunden, das werde ich dir gleich noch ein bisschen kredenzen und dann darfst du mal überlegen, was es so gibt. Aber das dazu.
Alles klar, genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los damit. Ich bin sehr gespannt, wie gut ich da performe. Normal bin ich bei dem Spiel ja derjenige, der den Spaß hat, sich die Sachen zu überlegen. Und genau, ich habe da natürlich ein bisschen weiteres Feld, weil ich da nicht auf Weihnachten fokussiert bin. Aber genau.
Das war auch gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, wie kreativ ich bin. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden.
Das werden wir. Ich meine, ich frag mich immer, ob jemand dann Schlüsse zieht, ne? Ob jemand dann quasi auch meine Ideen für Spiele mal so analysiert und da guckt so, okay, das ist ein bisschen krank, ja, ich glaube, da schicken wir mal wen hin. Nee, also man hat ja schon, oft hat man ja Assoziationen, aber ich sag auch so, inzwischen mache ich das im Alltag. Das heißt, ich laufe irgendwo durch die Gegend und sehe irgendwas und baue daraus Spieletitel, ohne dass ich da konkret wirklich mit Eigeninitiative dran denken würde. Bin mal gespannt, was du dir da überlegt hast. Auf jeden Fall werde ich mir demnächst auch mal ein paar neue Spiele überlegen, ohne dass mein mein neu entwickeltes Lieblingsspiel irgendwie aufhört. Das wird es noch weitergeben.
Das kriegen wir hin. Wenn ihr noch Wünsche und Ideen habt, dann gerne immer her damit. Vielleicht nichts mit Pantomime, weil davon hättet ihr nichts. Genau, ich fange mal an. Ich habe gerade mal gewürfelt. Ich habe mir einen 8-seitigen Würfel genommen, der rosa ist. Und würfel gerade. Und es ist die 4 geworden. Und das Spiel heißt Give Birth to Jesus Christ Save Christmas.
Okay, ich soll dir jetzt sagen, ob es das Spiel Give Birth to Jesus Christ Save Christmas wirklich gibt, richtig?
Ja, richtig.
Ja, also, ja. Die Sache ist ja die, ich bin natürlich schon ein bisschen unterwegs gewesen auf Boardgame Geek und habe da auch ein bisschen gesehen, was es so an weirden Titeln gibt und kann natürlich gleichzeitig nicht sagen oder nicht, weil ja, es ist eigentlich alles offen. Give Birth to Jesus Christ and Save Christmas. Ich würde jetzt erstmal sagen, theoretisch kann es das Spiel sowohl geben als auch nicht. Das ist nichts, wo ich mir sicher wäre, das gäbe es oder das gäbe es nicht. Ich würde in dem Moment aber sagen, dass es das Spiel nicht gibt.
Okay. Hast du recht, ja. Das ist meinem kranken Hirn entsprungen.
Ja.
Ich habe gerade erst festgestellt, wie sinnlos das eigentlich ist. Warum soll ich denn Weihnachten retten, wenn ich Jesus gebäre?
Das habe ich mich eben auch gefragt, ob das thematisch wirklich Sinn ergibt. Das heißt, ich kann mir zwar den Titel grundsätzlich vorstellen, so von der Konstruktion und der Absurdität ein bisschen, aber dass es in dem Moment auch, weil ich halt denken würde fast, dass es ein amerikanisches Spiel wäre, dass das dann nicht so viel Sinn ergibt, dass man eher irgendwie Santa Claus genommen hätte oder so.
Okay. Dann Nummer 2. Das ist der wunderschöne Titel Who Kidnapped Father Christmas?
Who Kidnapped Father Christmas? Okay. Das ist jetzt erstmal ein Titel, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es den gäbe. Who Kidnapped Father Christmas? Ja, also ich kann es mir recht gut vorstellen. Es ist ein Titel, der relativ kurz ist und eigentlich auch jetzt gar nicht so abgedreht. Aber das ist natürlich auch die Falle. Es kann sein, dass du mich gerade, also weil ich ja das selber ein bisschen versuche, mal einen Titel zu nehmen, der nicht zu abgedreht ist. Oder also ne, ich denke, was du denkst so. Denken die Leute jetzt, die abgedrehten Titel sind echte Titel, damit es halt besonders witzig ist. Ich sage, Who Kidnapped Father Christmas gibt es.
Ja, gibt es. Es ist ein Spiel von 1997, hat eine 3-0 Bewertung bei BGG, bei einer Bewertung.
Ja, das haben die Spiele so an sich, die sind kaum bewertet worden.
Und 5 Leute haben es wohl in ihrer Sammlung. Und es heißt, A Fun Matching Pairs Based Board Game for 2 up to 6 Players, Age 6 and Up. As you travel around the board, you have to match pairs of naughty animals to get points. Das ist also Memory.
Ja, okay. Ja, ich hab mir auch schon gedacht, wenn es dann heißt A Fun Board Game und so, da weißt du schon, das ist jetzt nicht besonders viel Fun. Ich muss das nochmal nicht draufschreiben. Aber ja, okay, interessant. Ja, ich, vom Titel her dachte ich mir schon so ein bisschen, aber klar, kann man natürlich auch, wenn man das Spiel macht und die Namen selber entwickelt, kann man die genauso schreiben, dass ja, sie es sie geben könnte und nicht.
Also es hat auch einen Würfel.
Ich habe gehört, alle Spiele werden besser durch einen Würfel. Ich bin ja großer Fan von Würfelspielen. Also gigantisch einfach.
Auf jeden Fall. Okay, 2-0. Ich merke, ich bin nicht so krank im Gehirn wie du.
Und ich merke, ich bin geborener Münchner, ich bin quasi ein Siegertyp, weißt du? weil du hast 2-0 gesagt. Wow.
So, nächstes Spiel. The Game of Merry Christmas Goose Chase.
Okay, das ist interessant, weil diese Goose Chase-Spiele, ich weiß, dass es da diverse gibt von diesen, das kenne ich eigentlich nur aus den Simpsons, so Ente, Gans oder ist das mit dem Fuchs und Gans? Wie heißt es? A Game of Merry Christmas Goose Chase?
Ja.
So heißt es, A Game of Merry Christmas Goose Chase. Also du hast brav gewürfelt, okay. Ich finde es interessant, weil du mir immer unterstellst, ich würde da bescheißen und quasi nicht dieses Würfelergebnis nehmen. Bei dir, also A Game of Merry Christmas Goose Chase. Sag einfach mal, also ich war, ich ist jetzt gefährlich, weil ich weiß, ich habe diese Goose Chase Spiele gesehen Aber ich würde sagen, dass es das nicht gibt, weil es erscheint mir ein bisschen sadistisch mit der armen Gans.
Das gibt es.
Ja, Mist.
Ist von 1890.
Ja, das ist das Problem. Also, wenn man dann sagt so, man denkt dann aus heutiger Sicht natürlich, und dann denkt man aber nicht an die Sicht von 1890 oder 1904 oder so, wo man halt Spiele findet, wo man sich denkt so, um Gottes Willen. Ja, okay, interessant. Ja, okay, interessant. Ja, ich würde auch immer denken, die wirklich schlimmen Spiele sind bei Boardgame gar nicht gelistet, weil sie es nicht dürfen. Deswegen, ja, will ich gar nicht wissen, was es sonst noch für Sachen gibt.
Kill Hitler, Save Christmas?
Ja, bestimmt. Also das.
Merry Christmas, Merry Hitler.
Ja, alles. In irgendeinem Hinterzimmer bestimmt.
Ganz sicher, ja. Ein Spiel von 1890 richtet sich an kleine Kinder.
Ja.
Es ist ein einfaches Racing-Game.
Ja, das sind alles Racing-Games aus der Zeit, mehr oder weniger natürlich. Ja.
Vielleicht sieht gar nicht so schlimm aus.
Also grafisch jetzt, oder wie?
Ja, ja. Also sieht schon, also ja, könnte auch von einem Verlag, den wir jetzt nicht nennen wollen, dieses Jahr rausgekommen sein.
Ja, da, ich war auch echt zwiegespalten, weil ich halt weiß, dass es solche Spiele gibt. Ich bin über sowas schon gestoßen. Wer weiß, vielleicht sogar über das. Ja, möglich, aber ich habe natürlich etliche und etliche Seiten an Spielen durchgeklickt. Ja, verdammt, das war jetzt eine knappe Kiste.
Das stimmt, ja. Eins habe ich noch. Wie gesagt, oder zwei habe ich noch. So ergiebig ist diese Liste einfach gar nicht. Aber ich habe noch Barnabas vs. Jesus Christ, a dual game about influence.
Okay, interesting. Also mir ist bekannt, dass es von diesen religiösen Spielen auf jeden Fall einige gibt. Deswegen ist das auch nicht so einfach. Darf ich mal die Frage stellen, ob in deiner Liste zur Transparenz es ausgeglichen ist? Es muss jetzt nicht genau 50-50 sein mit erfundenen und existierenden Spielen.
Es ist quasi gleich.
Quasi gleich heißt 5-3 dann bei 8 Titeln?
Es sind mehr Titel noch. Es sind 5-4.
Okay, dann nennst du mir bitte nochmal den Spieletitel.
Barnabas vs. Jesus Christ, a dual game about influence.
Ja, finde ich schwierig. Also ich kann mir durchaus, das Ding ist halt, gerade wenn man sie gesehen hat, kann man sich bei allem vorstellen, dass es das Spiel gibt. Ich sage aber, das Spiel gibt es nicht.
Ja, richtig. Ja. Ich musste heute nochmal googeln, wen man da gegenübersetzen könnte.
Ja, mir war das zu spezifisch, muss ich sagen. Okay. Da habe ich gedacht, also wenn du jetzt Judas versus Jesus Christ genommen hättest oder so, dann wäre ich vielleicht eher drauf reingefallen. Aber bei Barnabas habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen sehr. Es schließt es nicht aus, weil ich, wie gesagt, ich habe vieles gesehen über Board Game Geek.
Also ihr merkt, ich gehe bei Christian jetzt in die Lehre, was dieses Spiel angeht, beim Erstellen von kranken Spieletiteln. Also Holger, wenn du das hörst, Barnabas versus Jesus Christ ist noch frei.
Der Mann hat richtig zu tun, dank uns.
Ja, ist nicht ausgelastet. Ich weiß, wir wissen das ja beide. Der hat Zeit für sowas. Genau. Gut, letztes Spiel der Liste. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch richtig ausspricht, aber ich mache es jetzt mal auf Deutsch. Bethlehem, Fight for the Inns.
Interesting. Bethlehem, Fight for the Inn. Also Inn im Sinne von Gasthaus.
Herberge.
Herberge, ja, genau. Ist. Ja. Was ja oft immer beides war im früher, ne? Ja. Okay. Kannst du es nochmal sagen, bitte?
Bethlehem, Fight for the Inns.
Okay. Und das ist auch wieder ausgewürfelt worden von dir gerade, richtig?
Nein, das ist das Letzte auf der Liste.
Das Letzte? Okay.
Also das Vorletzte rein theoretisch, aber das andere, das klingt fast ähnlich. Das heißt nämlich auch Bethlehem.
Okay, das heißt, du hast diesmal aber dann explizit jetzt quasi ausgewählt gerade?
Ja.
Bethlehem, A Fight for the Inns. Ja, sehr interessant. Mein erster Gedanke wäre nämlich, nein, gibt es nicht. Und dann ist immer so lustig, weil jetzt sieht man das Grinsen bei Chris dann in der Kamera. Weil ich kenne diese Gedanken, die man da hat. Man sitzt dabei und überlegt gerade, ob man sich verrät und zu breit grinst, weil man es erfunden hat oder nicht. Bethlehem, A Fight for the Inns. Also es wirkt für mich sehr martialisch, was was diesen Weihnachts-Bethlehem-Gedanken angeht. Mein Gut-Feeling sagt eigentlich, gibt es nicht, aber ich sage, das Spiel gibt es.
Gibt es nicht.
Ja, okay. Ich hätte meinem Gut-Feeling vertrauen sollen, weil es klang erfunden, ja, verdammt.
Es könnte so eine Erweiterung für Witcher Wars sein. So einfach mit einer neuen Map.
Ja, klar. Da schau dir erstmal Rickshaw Wars Calcutta Street Finds auf Tabletopia an. Tabletop Simulator weiß ich gerade nicht.
Ja, habe ich leider nicht. Aber wenn ihr den Tabletop Simulator haben solltet, dann könnt ihr das neueste Spiel von Stichwahl Holger spielen.
Ja, das.
Vor allen anderen Verlagen.
Ja, genau.
Noch niemand gesehen.
Wie gut wäre das denn, wenn da ein richtig tolles Spiel hintersteckt? Das Thema würde man vermutlich vielleicht austauschen, aber es wäre doch total lustig, wenn da einfach ein richtig gutes Spiel hintersteckt. Das kann ich mir bei Stichwahl Holger jetzt eher nicht vorstellen, aber nee, Quatsch. Der hat, das muss ich echt sagen, es ist ein Spaß gewesen natürlich, aber Jochen Knittel hat richtig, also ich habe jetzt schon einige seiner Prototypen gespielt, richtig, richtig coole Ideen. Also bin ich schon erstmal positiv angetan und was ich höre, durchaus auch die Verlage. Nur um mal, weißt du, man macht ja schnell so ein Späßchen, aber dann hat man halt Sorge, dass nach außen hin die Leute dann glauben, dass man sich hasst oder sowas oder man irgendwie böse ist oder so. Das möchte ich auf keinen Fall sein. Deswegen.
Nein, wir lieben alle Menschen, die hier im Podcast zu Gast waren.
Ja, also definitiv. Also auch, in dieser Branche habe ich keinen Groll gegenüber irgendwem.
Nee.
Außer jemanden, der dieser Branche nicht mehr teilnimmt und das auch verdient und zu Recht. Aber ansonsten, nee, also es ist wirklich eine super nette Branche.
Die Info gibt es dann später, und wen du damit meinst.
Das sind die Secrets. Nee, da gibt es eine eigene Folge irgendwann. Weißt du, wir machen das.
Wir decken auf.
Ja, genau, irgendwann, genau. Oh Gott, so wie Mario Barth deckt auf oder was? Oh Gott. Ja, ja. Naja.
Ja, sehr schön. Investigativer Journalismus und
so. Dann habe ich jetzt trotzdem 3-2 gewonnen, obwohl ich meinem Gut-Feeling nicht gefolgt bin.
Richtig.
Dann reicht mir
Herzlichen das. Herzlichen Glückwunsch, Christian.
Danke.
Letzter Sieg des Jahres konnte Christian erringen, also der bleibt länger im Gedächtnis. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen Zuhörenden schöne Weihnachtsfeiertage. Hoffentlich Schnee, wo auch immer ihr seid, wenn ihr denn Schnee mögt. Und genießt die freien Tage, entspannt euch, erholt euch gut und schon kommt gut ins neue Jahr. Ja, nein, doch, ja oder schon, ja. Macht man ja immer zusammen. Das ist immer so dieser klassische Zweiklang.
Ja, genau.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. So, haben wir das mal gesagt.
Genau, auch von meiner Seite natürlich, falls ihr Weihnachten feiert, das macht ja auch nicht jeder, egal ob jetzt aus religiösen Gründen oder einfach, weil man es nicht mag, wünsche ich trotzdem jedem eine schöne Zeit noch bis Ende des Jahres. Ich hoffe natürlich, weil klar, wir sind ein Podcast und ihr hört uns gerade zu, also wenn ihr das hört, dann hoffe ich natürlich, dass ihr uns auch gerne hört. Wir sind immer bemüht, uns zu verbessern. Wir wollen, dass es uns lang gibt. Wir haben jetzt unsere ersten paar Monate, unsere ersten, ja, ein Dutzend Folgen hinter uns. Und ich glaube, ich bin auch insgesamt, oder wir beide, sind wir, glaube ich, recht happy. Und ich finde, man muss immer mit schönen, positiven Gedanken enden. Doch, ja. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr, in unserem ersten Jahr, unseren ersten paar Monaten gehört habt. Eine schöne Zeit im restlichen Jahr, eine schöne Weihnachtszeit, wer es feiert. Und ja, auf jeden Fall ein gutes neues Jahr und so weiter. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört.
Macht's gut. Tschüss.